Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 2.61 der Jets Football Show. Ja, mit Klaus und Udo. Ja, irgendwas ist anders, sonst moderiert hier immer die Glücksglatze aus Mondorf hier an. Der fällt leider kurzzeitig aus, sein Endgegner Corona hat ihn jetzt ereilt und er hat ein bisschen Halsschmerzen und Kopfweh. Also jetzt. Ja. Ja, deswegen habe ich mir heute es nicht nehmen lassen, einen anderen alten Football-Freund hier einzuladen, den Klaus Zettelmeier, den kennt ihr vermutlich auch. Hallo Klaus.
Hallo Udo. Und die Glücksglatze habe ich heute extra auch aufgelegt. Ich dachte, das hält dich vielleicht im Rennen im Podcast.
Ich wollte gerade sagen, warum hast du deine Locken abgeschnallt, die du sonst immer aufhörst?
Ich habe meine Haare vergessen. Altes Zitat, du erinnerst dich.
Ich erinnere mich, ja, sehr gut. Ja, Klaus, dann starten wir direkt mal los. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Kennst du die?
Ja, flüchtig.
Flüchtig.
Aber vorher muss doch eigentlich... Ach nee, der Butch ist ja nicht da, sonst müsste doch jetzt noch kommen. Ich begrüße dich.
Ich bekam den Text nicht mehr so schnell umgeschrieben, da du ja hier auf vielen Dank übrigens so kurzfristig eingesprungen bist. Ich habe zwar immer was drauf, um dich zu beschimpfen, aber verzichte wollte man netterweise drauf.
Ja, aber das ist ja nicht für die Öffentlichkeit geeignet. Also da schlägst du ja immer wirklich richtig über die Stränge.
Gut, mein etwas tattriger Freund. So, wen haben wir denn nicht eingeladen? Es sind zwei Brüder, die ja bei den Jets gespielt haben. Bevor ich mir jetzt den Mund verbrenne, wann das genau war, fragen wir sie gleich mal. Den Michel und den Stefan Langholz. Hallo Michel, hallo Stefan.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Freut mich.
Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten euch ja schon mal eingeladen. Da war, glaube ich, der Michel war unter Corona versprengt.
Und
der
Stefan, genau, da hat es mich erwischt. Habe ich jetzt eine Butch abgegeben.
Das ist nett von dir.
Ja, so muss man auch teilen können. Ja, ne? Hey.
Alte Football-Freundschaften wollen gepflegt werden, ganz genau. Ja. Ja, wir fangen einfach mal mit Michel an. Du bist der Jüngere, richtig?
Richtig,
ja. Richtig. Ja, dann lass mit der Schönheit mal dem Alter den Vortritt. Michel, erzähl doch mal halt, von wann bis wann hast du bei den Jets gespielt? Einfach nochmal zum Einsteigen.
Fragst du noch mich, wir haben ja in der Jugend angefangen. Da war ich eben 16, 17. Und die Geschichte wurde ja auch, glaube ich, schon des Öfteren erzählt, dass wir da alle ja dazu gekommen sind durch den André Breuer, weil der Uwe Hulwil mal in unserer Schule vorbeigeschaut hat. Und da hat der André die ganze Spichergang mit ins Boot geholt.
Die weltbekannte Spichergang,
ja. Ja, und ja, war wirklich eine coole Zeit. Kann mich noch bis heute, kann mich daran erinnern, als wäre es heute gewesen, wo ich und Mario das erste Mal da waren und uns noch kaputt gelacht haben, weil hier Jumping Jacks gemacht wurden und hier auf Englisch gezählt und ha. Und auf einmal kam der Uwe auf uns zu, zwei Meter Hühne. Ja, nächstes Mal, nicht lachen, mitmachen. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Und ja, dann hängen geblieben und dann wirklich, ja, dann kamen wir alle mit dabei, mit Stefan eben und alle, Uli. Ja,
da wurde ich einhaken. Ich war direkt auch da mit dabei beim ersten Mal. Da saßen wir da auf der Bank und haben wir uns gelacht über diese Übungen da und dann kam der Uwe Wolf auf uns zu und sagte, entweder ihr macht jetzt mit oder ihr verpisst euch. Ja, machen wir wohl mit. Und dann die Straßenklamotten, das Training mitgemacht und wir waren alle sofort infiziert. Also ich glaube, der Uli war sogar noch dabei. Aber mich und ich. Und der Bestfall war der Offense-Coordinator, der Uwe Wolf war Defense-Coordinator.
Welches Jahr war das? Weißt du das noch, Stefan?
Ja, müsste 2000 gewesen sein. Ich habe ein Jahr Jugendspiel und 2001 bin ich dann hoch in die erste Mannschaft und ihr habt dann noch ein Jahr Jugend gespielt, genau. Ihr seid ja auch dann noch Meister geworden, glaube ich, in der Jugend, ne?
Ja, genau. Und ich und Mario, wir wurden dann Meister. Und dann haben sie ja mich und Mario, haben sie dann ja auch ein Jahr früher hochgezogen als nötig. Wir hätten eigentlich ja noch ein Jahr spielen können. Aber ich habe den Erik Grützenbach zu oft intercepted beim Flag-Football. Im Winter haben wir ja immer schön Flag-Football gespielt, wo wir noch alle hier die Crabs und die Entenparker waren geile Zeiten, Mann. Ja, ja, und da hat der Erik gesagt.
Da war der Erik erst 55, ne? Oder
wie? Ja, da hat der Erik gesagt, hey Junge, du hast gute Hände. Was die machen, Receiver. Und dann, bin ich schon bei der Herren gelandet als Receiver. Neuanfang mit Martin Schucher und so. und war echt mega, mega schön. Ja. Geile Zeit.
Dann warst du, bist du, Moment mal, aber da waren Schuro und Detlef auch schon da, ne? Die sind nicht gekommen.
Nee, Jahr, das oder? Ist das wirklich, wo die gerade gekommen sind, bin ich auch hochgekommen. Okay. In diesem Jahr, genau. Und da haben wir das erste Wintertraining, glaube ich, auch mit denen durchgezogen, oder Stefan?
Ja, also 2001 war diese Katastrophensaison in der zweiten Bundesliga, wo wir nur ein Spiel gewonnen haben. Und dann darauf die Saison kamen die drei Coaches aus Düsseldorf. Und dann sind auch Mario, Michi, Lutz, Priebe, also ganzen guten Spieler aus der Jugend hochgekommen.
Ja. Ich schmeiße das immer ein bisschen durcheinander mit meinen ganzen Comebacks. Ich weiß, ich habe mit euch zusammengespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Das muss eines meiner vielen Comebacks gewesen sein. Aber wird schon stimmen, wenn ihr das sagt. Ich hätte euch tatsächlich etwas später als die Düsseldorfer aber bei so alten Menschen wie bei mir versagt schon mal die Sinnungsvermögen ein bisschen. Ja,
die ganzen Schläge auf den Kopf muss ja auch was, ne?
Also. Ich erinnere mich immer noch mal an meinen Namen.
Der auch noch dabei war der Jan Keimel. Und zu dem habe ich auch eine coole Story aus der Jugend. Wir hatten so eine Spielgemeinschaft mit den Leverkusen Leopards. Und früher war es Usus, wenn jemand auf dem Feld liegt, ein Spieler, Mitspieler, Gegenspieler, dass man aufs Knie geht und klatscht. Und der Jan Keimel hat da so einen aus dem Leben geschossen, der war damals Linebacker, und ist direkt einen Meter neben den aufs Knie gegangen, hat geklatscht. Und der Typ hat den Weg. Das werde ich nie vergessen. Der Jan hatte dann irgendwie so einen Schock, dass er den so weggehauen hat und ist dann direkt neben dem aufs Knie gegangen. Also das war super lustig.
Ja, während dem Tackle hat er es gemerkt.
Genau. Dass er ein bisschen stärker ist als die anderen Jungs.
Ja, Klaus, da haben uns zwei Gäste eingeladen, die auf jemand, da muss man nicht viel moderieren. Die haben eine Menge Geschichten anscheinend auf Lager. Ja,
das war ja schon immer so. Der Michi und der Stefan haben ja auch all die guten Geschichten oder viele von den guten Geschichten, die wir erlebt haben, selbst miterlebt. Das heißt, wir müssen heute gar nicht so viel erzählen. Heute lassen wir erzählen. Ne?
Michael, ja. Wo erwische ich dich denn gerade, um auf Lanz und Brecht auf den so einen intellektuellen Podcast, die sagen wir mal, wo erwische ich dich denn gerade mit dem Podcast? Wo bist du denn gerade, Michel?
Ich bin in Spich, bin gerade zu Hause bei meinen Eltern eben. Durch Zufall war es lange Wochenende, durch eine Hochzeit bin ich hergekommen und sitze jetzt gerade quasi im Büro in Spich von meinem Vater.
Ich wollte gerade sagen.
Mein Bruder ja quasi gefühlt 10 Meter weiter im anderen Haus.
10 Meter Luft.
Ja. Ja, du wohnst nicht eigentlich mehr hier in Deutschland. Nennt man dich hier eigentlich noch Langholz oder heißt du jetzt Langholz-Li?
Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber das Lustige ist, eben, die Schweizer sagen ja überall hier mit dem I, sagen sie ja gerne. Ne? Und in Deutschland hieß ich ja immer Michi, aber das wollten sie dann nicht. Dann nennen sie mich alle Micha.
Micha Langholz-Li, ja.
Aber richtig, ich wohne in der Schweiz, das jetzt auch schon seit 13 oder 14 Jahren, ob ihr es glaubt oder nicht.
Was hat dich da hingespült, Michael?
Ach, damals Ex-Beziehung, Abenteuer wollte sie und hier und da und dann. Aber für mich ist natürlich dann alles in Brüche gegangen. Aber für mich war es da so toll und so schön. Es ist wirklich ein tolles Land. Guter Job, bin ich dann einfach geblieben.
Man verdient da gut, aber es kostet auch halt das Leben, ne?
Ja, aber trotzdem kommt da einfach viel mehr bei rum.
Okay.
Ja, das stimmt, es ist alles was teurer, aber kann mich da nicht beklagen.
Nochmal zurück zu deiner Karriere. Also vor 13 Jahren bist du da rübergegangen und bis dahin hast du bei den Jets gespielt, ne?
Genau. Ich durfte dann ja bei den Senior Jets eben als Receiver spielen. Komplettes Neuland habe ich nicht wirklich auch in der Jugend gespielt. Man hat zwar in der Jugend irgendwo alles gespielt, hätte auch sogar fast mal Quarterback gespielt, wo der Mario immer kurz verletzt war, aber Receiver nicht wirklich. Und musste dann ja auch alles von der Pike lernen. Aber durch das große Glück mit Martin Schuro, Paolo, hat man natürlich super Coaches gehabt und hier auch ein Klaus Zettelmeier und auch ein Olli Kuhn und der Pidi und der Kuschi und so, die haben einen alle unterstützt und gezeigt, wie man es machen muss, wie man richtig cuttet und so weiter und so fort, und würde dann auch sagen, dass ich relativ schnell, glaube ich, nach einem Jahr so, nach meinem ersten Jahr, wo ich dann nur der Zone-Stretcher war, weil ich relativ schnell unterwegs war, also immer nur die geraden, langen Sachen gelaufen bin, um dann unten Platz zu machen für die anderen Jungs, bin ich dann aber auch relativ schnell zu einem Go-To-Guy geworden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ja.
Aber ich
hatte eine sehr gute Connection.
Ja. Ja, stimmt.
Wir haben uns wirklich blind
Ehre, verstanden. Wem Ehre gebührt. Wer lang hat, kann auch ruhig mal lang hängen lassen. Ne? Das kann man ruhig mal machen. Denn. Stefan, kommen wir doch mal zu dir halt. Ich weiß natürlich, was du gespielt hast. Aber was hast du denn gespielt, Stefan?
Also ganz am Anfang tatsächlich Cornerback.
Ach, das hätte ich schon wieder nicht gewusst. Okay.
War mein erstes Spiel, Freundschaftsspiel gegen die Mainz Golden Eagles, wo ich dann auch direkt zwei Touchdowns gefangen habe. Da wurde ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt und ja, ich hatte das irgendwie noch alles gar nicht drauf. Irgendwie war das alles noch viel zu schnell für mich und aber so langsam ist man dann da reingewachsen und dann Free Safety, Strong Safety, Outside Linebacker, ja. Und ich bin eigentlich immer gewechselt. Ein Jahr Linebacker, ein Jahr Strong Safety, immer hin und her.
Ich hatte dich tatsächlich jetzt fest immer als Linebacker im Gehirn, aber so kann man sich täuschen, weil das ist so variabel, das habe ich gar nicht gewusst. Wie lange hast du gespielt, Stefan?
Ich habe 13 Jahre tatsächlich gespielt. Ich habe 2000 in der Jugend angefangen und 2013 aufgehört unter Javan. Ich hatte einen relativ guten Aufstieg, muss ich sagen, für mich perfekt. Okay. Zweiter Platz nochmal in der zweiten Bundesliga. Das war für mich ein super Aufstieg und ja, also für mich konnte es nicht besser laufen, weil ich habe mich ja dann auch selbstständig gemacht, Geschäftsstellenleiter geworden bei der Provinzial und da war Football halt nicht mehr drin, ne? Und das war für mich ein perfekter Abschluss.
Ich habe auch schon gehört, du kommst ja gerade vom Windelwechsel und frisch in den Podcast. da wird die Zeit auch ein bisschen, ich kenne ja das, das frisst halt Zeit, Familie und Job halt. Aber du hast ja auch nochmal kurz versucht, nochmal zu coachen, aber da war auch das Zeitproblem einfach zu groß, ne?
Ja, das war genau 2018 im November habe ich da angefangen und 2017 im November und 2018 im Januar ist meine Tochter auf die Welt gekommen und ich hatte auch super Spaß daran. Das war mit dem Marcel Fritsche, der hatte da ein ganz gutes System aufgestellt und hatte auch richtig Spaß daran an den Jungs und die haben alle Vollgas gegeben. Aber da muss man sich halt selber eingestehen, entweder man trennt sich von seiner Frau oder man setzt halt Prioritäten. Ne?
Und, ja, aber da hast du doch die falschen Prioritäten gesetzt. Ja,
im Nachhinein alles gut, alles richtig gemacht. Und ich frage mich auch manchmal, wie so ein Theis das macht, wie der das alles hinkriegt. Ich riesen Respekt davor, ich ziehe meinen Hut. Aber für mich Arbeit, Football und dann noch Kinder, das ging nicht unter einen Hut.
Ah, warte mal ab. Halt. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
Ja, 1 und 4.
1 und 4. Siehst du mal, in 2 Jahren können die schon bei mir bei der U10 anfangen und dann muss ich natürlich auch zum Training fahren, Stefan. Ihr wenn du schon mal da bist.
Ich und der Mario, ne? Das ist schon geplant.
Siehst du mal, und wenn du schon beim Training bist, ne, weil du ja dahin fahren musst, dann kannst du ein bisschen mitcoachen. Ne?
Ja, das ist alles in der Planung und irgendwann werden wir auch was machen, definitiv.
Ich krieg euch alle.
Der Rattenfänger von Troisdorf ist wieder unterwegs.
Ja, genau, der mit der großen Leimrute. Ne, die große Rute hat der Butsch, aber ich habe den Leim. Ja, genau, so war das. Ja, Klaus, da du ja gleich noch ein weiteres Meeting hast, ein Coaches-Meeting, würde ich jetzt mal gerne kurz, ich, der Meister der Kurzeinleitung, mal kurz aufschwenken und mal über das vergangene Wochenende reden. Nach dem Spiel war ich so mehr in der Stimmung, ich möchte nicht drüber reden, aber es gehört ja zu dem Podcast, dass wir über die aktuellen Sachen sprechen. Ja, wir waren beide da, unsere Seniors haben gespielt, ja, gegen einen vermeintlich schwachen Gegner, Güstorf Bulldozer, mit einem über 50-jährigen Quarterback, der ist Scraton. Und irgendwie war vorher so, glaube ich, die Ansage, ja, die müssen wir deutlich schlagen, da müssen wir ein Statement setzen. Ja, Klaus, übernimm mal, wie ging es weiter?
Ja, aus dem Statement ist nicht so richtig was geworden. Das war halt einer dieser Tage. Jeder, der Sport im Wettkampf betreibt, kennt das. Es gibt Tage, da läuft's nicht und da kriegst du auch die Kurve dann nicht. Und also bei uns war es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen auch eine Kopfsache von Anfang an. Die Jungs sind meiner Meinung nach schon in das Spiel reingegangen, so mit dem Hintergedanken, das haben wir schon gewonnen. Und gerade solche Spiele, wenn sich der Gegner dann wehrt, dann kriegst du das Ruder auch nicht mehr rumgerissen. Und genau das war's. Also wir haben ja in der Woche davor gegen Münster schon mit der Offense kein Bein auf die Erde gekriegt. Da haben wir zwar 9 Punkte gemacht, aber das eine war ein Kickoff-Return-Touchdown. Und die anderen 2 Punkte waren halt ein Safety, das spricht die Offense mit 0 Punkten an dem Tag. Und Ja, so ging es dann halt auch gegen Düsseldorf leider weiter. Und gipfelte dann darin, dass wir also insgesamt, wenn wir die beiden Spiele zusammennehmen, 7 Quarter keinen Score gemacht haben. Weil die 2 Touchdowns, die wir gemacht haben, sind im letzten Viertel gefallen. Und da haben wir uns dann sehr schwer getan, wieder ranzukommen, weil die Bulldozer tatsächlich auch sehr clever dann die Uhr runtergespielt haben mit ihrem letzten Drive. Das muss man neidlos anerkennen. Das war wirklich richtig gut gecoacht von denen und auch auf dem Platz gut umgesetzt.
Also und die hatten ja auch 3 Amis da, die ich jetzt auch gar nicht so super fantastisch fand, aber die immer so diese Speerspitzen gesetzt haben. Also für mich waren die beiden spielentscheidenden Szenen eigentlich diese getippte Interception. Unser Receiver kann den Ball nicht festhalten, tippt den hoch und dahinter kommt der DB in vollem Lauf und schnappt sich den Ball. Ne? Mhm. Das zweite war halt dieser lange Pass vom Estes Creighton auf seinen Receiver, der wirklich genau hinter dem DB runterkommt, in die Arme seines Receivers, der im vollen Lauf losgaloppiert. Ich glaube, das war beides im ersten Quarter, Klaus, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und da stand es zum ersten Quarter schon 0-14 aus unserer Sicht.
Also dieser lange Pass, das war tatsächlich... Ich muss jetzt überlegen, ob es der erste oder zweite Drive war, aber dann in dem Drive, ich glaube, der dritte Spielzug und dann hat es schon geklingelt.
Weißt du, was ich Coverage gespielt habe, Klaus, in der Defense? War das Man-Coverage? Also draußen sah es so aus, als wenn es Man gewesen wäre.
Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich habe mir das auf dem Film auch noch nicht genau angeguckt. Aber das kann gut sein, dass es Man-Coverage war, weil...
Da war er einfach einen Meter hinten dran, anderthalb Meter. Dann ist der Typ weg. Ja. Und Estes Creighton ist halt niemals zu unterschätzen. Egal, ob der 50 ist oder was weiß ich.
Ja, ich hatte tatsächlich eigentlich vor dem Spiel mehr Angst, dass er selber geht, als vor seinen Würfen halt. Aber der hat beides gemacht. Ne? Ich kann mich noch an Klausis entsetzten Sicherheitslog erinnern, dass wir nicht ernst, ein 50-Jähriger, die hatten, glaube ich, war das der dritte oder der vierte Down, hatten 10 zu gehen.
Dritte war das.
Da war es ein dritter Down. Ja, auf jeden Fall. Guckt er einmal hier, guckt er einmal da und dann geht dieser alte Mann komplett durch unsere Defense durch zum First Down. Ich dachte, das geht doch nicht, ne? Ja, geht.
Frag mal den Sebastian heute zum Estes Creighton. Der hat heute mal Albträume von dem.
Ja, wie lange ist das her, Stefan? 20 Jahre oder heute?
Das war 2006, 2007 oder sowas. Auf jeden Fall haben wir das Spiel auch irgendwie 56-0 verloren oder so. Und Sebastian Reuter musste den ganzen Tag decken, bis er gesagt hat, ich mach das nicht mehr. Das soll jetzt jemand anders machen. Aber er musste es weitermachen.
Ja, Klaus, dann sind wir dann kam im zweiten Quarter nochmal ein Touchdown. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das war ein Lauf, glaube ich, ne?
Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ich glaube, ich rechne Sinn, was ein Lauf über links oder sowas, wo der dann irgendwie durch war und wir gingen auf jeden Fall mit einem Halbzeitstand 0-21 in die Pause und die Abteilung Attacke der Jets, der Erik, der sah da aus wie der Uli Hoeneß halt und war angepisst. Ich war als Stadionsprecher angepisst, alle Coaches waren angepisst, die Spieler waren angepisst, das ganze Stadion war angepisst. Das haben wir uns alle anders vorgestellt, Klaus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man die Spiele davor sieht, wir haben in den ersten 3 Spielen 128 Punkte gemacht und dann reißt es auf einmal ab. Das ist natürlich eigentlich eine High-Power-Offense, die dann aber ein ganzes und 3 Viertel von einem anderen Spiel kein Bein auf die Erde kriegt. Da bist du natürlich auch so ein bisschen ratlos, wo dann liegt und wo dann hattet ihr Lehen.
Wo dann hattet ihr Lehen, ja.
Und wir haben dann im letzten Quarter haben wir ja zumindest mit ein paar Umstellungen zumindest Punkte auf die Tafel gebracht. Aber wie gesagt, die Bulldozer haben dann im letzten Quarter das sehr clever runtergespielt und wir hatten keine Chance mehr, den Ausgleich noch zu erzielen.
Ich dachte ja auch, wir sind wieder dran. Ich glaube, beim 21:14 hatten wir, glaube ich, noch, waren es noch 6 Minuten auf der Uhr, also überhaupt, oder 5 Minuten 30 oder sowas. Aber die haben dann schön die Uhr runterlaufen lassen. Die haben natürlich schön sich in Bounce deckeln lassen, Lauf gespielt und die Uhr runterlaufen lassen. Ja. Es gab dann keine wirkliche Chance mehr, halt, das Spiel noch zu gewinnen halt. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die zweitbeste Offense und die zweitschlechteste Defense. Ne? Irgendwie haben wir auf beiden Seiten von dem Doppelpunkter furchtbar viele Punkte, aber wenig beim Spielpunktestand, ja. Klaus, wer kommt denn als nächstes? Oder wo müsst ihr hin als nächstes?
Am kommenden Wochenende spielen wir in Bielefeld am Samstag. Und da ist ja das Hinspiel auch denkbar knapp ausgegangen mit, ich glaube, 33-28.
Genau, ja.
Also für Bielefeld, leider. Und ja, wir hoffen, dass wir es jetzt besser machen und wieder zwei Punkte auf unseren Tabellenstand drauf addieren können.
Ja, gut, das angesagte Saisonziel Winning Season ist jetzt natürlich schon echt, huha, das hängt jetzt schon hoch halt, ne?
Ja, aber man muss ja schon sagen, dass wir bei den Spielen, die wir als erstes verloren haben, sprich Bielefeld und Bonn, waren wir ja auf Augenhöhe und haben halt auch viele Punkte gemacht. Und also gegen Bonn war es halt tatsächlich so ein Ding, wo es hin und her ging. Wer das Spiel gesehen hat, das war, glaube ich, der größte Krimi, den wir seit langem im Aggerstadion hatten. Und wir sind ja durchaus in der Lage, Punkte zu machen. Und an dem Tag hätte es auch genauso gut andersrum ausgehen können. Und da müssen wir jetzt einfach sagen, fürs Rückspiel müssen wir halt sehen, dass das gute Ende dann für uns da ist. Stefan, und in Bielefeld genauso.
Stefan, warst du im Stadion? Hast du Spiele gesehen dieses Jahr? Also mir hat Bonn eigentlich, also ich habe Münster noch nicht gesehen, das weiß ich nicht. Ne? Aber von den Gegnern, die ich bis jetzt gesehen habe, ich muss sagen, ich habe höllischen Respekt vor den Bonnern. Die wirkten wirklich sehr homogen. Ein gut aufgeklärter Quarterback, der sehr intelligent die Bälle verteilt hat. Auch auf verschiedene Receiver, nicht immer nur auf einen Go-To-Guy, die unsere Schwächen attackiert haben. Die haben mir sehr gut gefallen, trotzdem konnten wir ja da mithalten. Ne? Das ist, glaube ich, das Positive, was man daraus ziehen kann. Halt. Was jetzt am Wochenende passiert ist gegen die Bullies, okay. Jeder, der Sport gemacht hat, weiß, dass der Kopf immer mitspielt und dass der Kopf auch furchtbar versagen kann, wenn man in sicher zu gewinnende Spiele reingeht und liegt nach einem Viertel 14-0 hinten. Da kann man auch schon mal untergehen. Also ich traue den Jets zu. Meiner Meinung nach können sie alle Spiele gewinnen, die jetzt noch kommen. Münster ist ein dickes Brett. Ich glaube, die sind nicht umsonst Tabellenführer, Klaus, oder?
Ja, also die haben jetzt aus unserer Sicht betrachtet eine sehr starke Defense. Eine richtig, richtig gute Defense-Line und ein sehr schnelles Defense-Backfield. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Aber auch da haben wir uns halt wirklich selber aus dem Spiel genommen mit ganz vielen dummen Dingern. Die haben gut gespielt, aber wir haben weit unter unseren Möglichkeiten gespielt, wie auch gegen die Bulldozer, die eben die ersten drei Quarter. Und wenn wir das abstellen, dann haben wir auch da theoretisch eine Chance, das zu gewinnen. Wir müssen es halt nur auf den Platz bringen.
Das ist immer bitter, ne, wenn man weiß,
dass eigentlich
man
irgendjemand hat, immer mit einem Kugelschreiber rum oder was? Ich höre immer so Klick-Klick irgendwo.
Entschuldigung.
Okay,
meinst du das?
Ja, genau das. Michael, was sagst du gerade, bevor ich dir da...
Das ist eben immer das Frustrierende, wenn du weißt, du hast das Potenzial, da kannst du es nicht abrufen und noch gerade so Spiele, wie jetzt auch jetzt am Wochenende, ich habe nämlich auch schon gehört, dass es ein bisschen harzig war. Aber so ein Spiel hat auch schon jeder von uns mitgemacht, oder? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, damals gegen Frankfurt an der Oder, wo wir erstmal 10.000 Stunden hingefahren sind und das war ein voller Gurkenverein und dann haben die uns da auf einmal noch geschlagen, zweimal in der Saison, glaube ich sogar. Und wir nämlich auch noch gedacht, die haben wir sowas von in der Tasche, easy peasy. Genau. Wir freuen schon mal auf die Rückfahrt, ne?
Und, ja, aber ja, das sind dann halt genau die Spiele, wo du vorher schon sagst, die reißen wir doch auf eine Arschbecke ab.
Richtig.
Und
dann muss es wahrscheinlich auch die erfahrenen Spieler geben, die genau das, ihr als Coaches werdet das definitiv gemacht haben, das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Ich habe vorher auch mit Uwe Hübel gesprochen, der sagt nämlich genau das, 32 Mann dagegenüber, Estes Creighton spielt Quarterback, aber auch das Spiel musste erstmal gewinnen. Und dann braucht es die erfahrenen Spieler, die das genau ihren Spielern mitteilen oder irgendwie klar machen, dass das noch überhaupt nicht gewonnen ist. Und dass das genauso ein Spiel wie gegen Bielefeld und gegen Bonn. Alles andere zählt nicht, außer 100%.
Ja. Aber dann hast du genau das Problem, dass nämlich im Grunde genommen die ganze Mannschaft da steht, wie als hätten sie einen vor den Kopf gekriegt. Und so, wieso machen die Punkte gegen uns? Das war doch gar nicht der Plan.
Ja, ja. Besonders wenn es dann so schnell passiert, ne?
Ja, ich glaube, wir waren alle gelähmt. Also ich denke ja auch immer, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber ich wusste doch gar nicht, was ich als Stadionsprecher da sagen sollte, weil ich denke,
ich gehe jetzt.
Hier? Ja. Ich hätte am liebsten das Mikro ausgemacht und alles auf die Technik geschoben, weil du hast ja keinen Bock mehr so zu kommentieren. Also, ne? Aber das ist genau das Ding. Dann sowas rumzureißen ist ein Riesending, was wir dann leider nicht geschafft haben. Ja. Aber das trägt ja alles zur Persönlichkeitsbildung eines solchen oder zur Charakterbildung eines Teams halt bei. Ne? Ich glaube, das passiert das jetzt einmal.
Die Spiele gegen Aachen, die wir damals hatten. Wir waren eigentlich eine Winning Season, hatte keine Niederlage. Ich glaube, das war 2004. Und da haben wir beide Spiele gegen Aachen verloren, was eine mittelmäßige Mannschaft eigentlich war. Aber die haben uns sowas von in den Arsch getreten. Und da war auch, eigentlich gewinnen wir das Spiel locker. Und da sind wir mit der gleichen Einstellung da reingegangen. Und dann hat der Kuschi, glaube ich, der hat auch noch in Aachen gespielt. Und der Running Back, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Aber die haben uns sowas von den Arsch
getreten.
Juri,
genau, Juri.
Ja, dann kannst du es nicht mehr drehen. Wenn du mit der falschen Einstellung da reingehst, kannst du es nicht mehr drehen.
Schwierig. Ja. Also da musst du schon einen ganz tollen Plan entwickeln, der meistens nicht umzusetzen ist.
Ja, oder selber mal einfach mal Glück haben in der Interception, dass sich das irgendwie, das Momentum umschiftet, sagt man doch so schön. Ne? Aber ja, Change meistens ist es nämlich dann genau so, dass es nämlich nicht so ist. Ne?
Ja. Ach, die Spiele hatten wir alle. Ich kann mich auch noch erinnern, Klaus, kannst du dich noch an das Spiel in Tecklenburg erinnern, wo wir da mit unserer super gefeiert und Defense hingefahren sind. Ich glaube, wir hatten vorher gegen uns, hatte gar keiner gepunktet außer Field Goals. Und
der David Drain hat uns dann die Bälle um die Ohren geschossen und haben die uns schön platt gemacht. Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
So ein Stadionsprecher, der auf Koks war oder war darüber, der gut drauf war und diese Big Hands im Stadion. Jetzt kommen die Big Hands! Und ich glaube, ich habe es schon mal in dem Podcast erzählt, da habe ich aus lauter Frust noch dem Andreas Jolik immer einen Schwinger auf den Helm gesetzt, dass der K.O. ging und auf dem Feld, einem Mitspieler von mir, weil wir alle gar nicht wussten, was uns da geschah, kannten wir vorher nicht, gegen uns konnte doch gar keine Meter machen, ne? Und da flogen uns da links und rechts die Bälle um die Ohren. Ne? Und, ja, okay, begraben wir dieses Lowlight der Saison mal, aber Michel, was war denn dein Highlight der Karriere? Kommen wir doch mal zurück zu euch.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ja irgendwo, habe ich ja zwei Leben als Footballspieler gehabt. Eben einmal das in Deutschland und einmal das in der Schweiz. Ich habe ja in der Schweiz weiter Football gespielt, einmal bei den Zürich Renegades und dann später noch ein bisschen zum Abklingen bei den Winterthur Warriors. Aber bei den Jets, definitives Highlight-Spiel war für mich, wo wir in Relegation gespielt haben gegen Osnabrück. Und da auch so das erste Mal wirklich gegen mit vielen Zuschauern. Es waren über 1000 Zuschauer, glaube ich, in Osnabrück und so. Und das ist wirklich schon, was da die Leute auch schon ans Feeling reinbringen in die Sache. Ja. Und wir haben diese Spiele beide so super souverän durchgezogen. Hin- und Rückspiel. Und ach, war einfach klasse. Wirklich mega schönes Spiel oder mega schöne Spiele. Und dann eben dieser Aufstieg, ne? Endlich geschafft, nach all diesen harten Jahren, wo uns immer diese ganzen Steine in den Weg gelegt wurden, weil hier wieder einer beschissen hat in der ersten Liga, irgendwie wieder zu viel Geld und hier pleite gegangen und da. Deswegen, das war richtig stark. Und in der Schweiz, muss ich sagen, direkt auch in meinem ersten Jahr, wo ich da war, Swiss Bowl, den wir ganz knapp verloren haben. In der Schweiz machen sie sogar noch mit Playoffs und Swiss Bowl, obwohl es weniger Teams sind. Und da habe ich mir noch am Anfang gedacht, boah, was ist das für ein Schwachsinn? Aber wo man dann doch im Swiss Bowl stand und dann wurde das auch im Fernsehen übertragen und so, da war schon eine ganz tolle Erfahrung. Und wie gesagt, ganz knapp verloren gegen dann ein Kalander-Team, Kalander Broncos. Vielleicht sind die euch auch bekannt, weil die haben ja, die hatten einen Milliardär oder einen Millionär, der hat sich alles eingekauft von, da war kein Schweizer Spieler mehr. Und die haben ja nachher dann auch in Deutschland alles gerockt. Die haben ja dann nachher hier den Euro Bowl gewonnen und alles und so weiter und so fort. Und gegen die haben wir knapp verloren. Und nichtsdestotrotz habe ich da den MVP bekommen fürs Spiel. Weil ich hatte knapp 200 Yards fast Receiving. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja.
Stefan, was hast du als Highlight deiner Football-Karriere? Oder mehrere Highlights, wenn du hast?
Eben. Also erstmal will ich sagen, dass ich oder dass wir mega Glück hatten, dass die Vorbilder in der eigenen Mannschaft waren. Also ein Tom Manns, ein Armin Klingen, die ganzen Coaches. Und das ist natürlich mega Glück. Und ansonsten war mein Highlight-Spiel das gegen Düsseldorf 2007. Das haben wir 21-16 gewonnen. Und entgegen, also der Carlo war ja auch bei euch im Podcast und der Detlef ja auch schon. Und ich habe die Erinnerung daran, dass es mein erstes Spiel als Teamcaptain war, weil der Carlo in dem Vorspiel gesperrt worden ist, wegen irgendeiner Tätigkeit, die er aber gar nicht gemacht hat. Und Carlo war
gar
nicht dabei. Genau, hat er natürlich nicht gemacht. Die könnte er auch. das erste Halbzeit lagen wir hinten, ich weiß gar nicht mehr wie viel. In der zweiten Halbzeit habe ich dann eine Interception gefangen. Und dann standen die Panther irgendwie 10 Yards vor unserer Endzone und vierter Versuch und die mussten unbedingt einen Touchdown machen. Und der Stefan Heinz hat den Ball abgeschlagen. Und ich habe dem Stefan Heinz danach so hart auf den Kopf geschlagen, aus Freude, dass der, glaube ich, eine Gehirnerschütterung hatte.
Dieser Moment ist, glaube ich, auch bei dem 2007 Video, Highlight-Video, wunderschön drauf, wo dann auf einmal der Jochen Schreif die Hände in die Höhe und wir alle, wow. Das war auch ein ganz großer Moment, ja.
Das war ein Megaspiel, ja. Und gegen Osnabrück natürlich, da hat der Detlef sich was ganz Besonderes ausgedacht. Da hat er mich als Stand-Up-End aufgestellt. Dann hatten wir irgendwie 2 Wochen Zeit, das zu trainieren und ich musste dann Outside-Contain halten und ich habe nicht viele Tackles im Spiel gemacht, aber das war für mich eine riesen Herausforderung und ist auch aufgegangen, der Plan vom Detlef, definitiv. Dann bleiben bei mir immer hängen die Spiele gegen Essen, gegen die Falkowski-Brüder. Das waren so harte Spiele. Unglaublich. Dann die Falcons mit Michael Davis und Wallace Clay, als der Detlef auf dem Playbook stehen hatte, nur Blut lässt den Rasen wachsen. Lachen. Also ganz, ganz tolle
Sachen. Das gebe ich direkt als Spruch für meine U10 raus, genau. Ja.
Also das waren halt so Sachen, der Detlef hat immer nach extra Motivation gesucht und dann ja auch im Footballforum, da gab es ja immer so ein paar Spinner, die haben da irgendwelche Scheiße geschrieben und da waren wir ja auch overrated und dann hatten wir den Spruch für die Saison, wir sind die overrated Defense, was uns natürlich dann super angespornt hat und also ganz, ganz viele Sachen als Highlights. Also
ja, ich muss auch sagen, dass ich habe ja auch Erfahrungen eben in anderen Teams gemacht, dass es nicht nur auch immer die großen Momente sind, sondern auch oft diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel wirklich der Ablauf, den wir im Training haben, von der Zeit her allein, von den Coaches her, wie das alles läuft, das ist nicht selbstverständlich, glaub mir, weil in allen anderen Teams, wo ich war, war das nicht so, nicht gut gecoacht, nicht gute Abläufe, keine guten Wintervorbereitungen. Ich meine, wie wir da gegrindet haben im Winter mit Sprints, Sprüngen und so weiter und so fort, das war schon grandios. Und das eben, das hat man dann auch am Anfang der Saison immer gemerkt, wo auf einmal wir so überraschend auf einmal die ersten 3, 4 Spiele gewonnen haben, wo wir da aufgestiegen sind und alle damit gar nicht gerechnet haben. Ne?
Ja.
Und, ja.
Aber wenn jetzt einfach, ich kann jetzt so für die Defense sprechen, Tom, Armin, Stefan Heinz, Carlo, Uwe Hübel, der Reuter, der Fio, der Sascha Baum damals noch, der Markus Jahnig, also das sind alles Leute, die sind dafür gestorben.
Ne? Ja, absolut. Absolut.
Ja, das war fast schon Famous Last Words. Halt. Der kann mir gar nicht viel sagen. Da läuft ja mir die Hühnerpocke den Buckel rauf und runter halt. Aber das sind die Momente, die es ausmachen. Das waren alles die Namen, die er gerade genannt hat. Das sind doch alles die Köpfe gewesen, die ja viele, viele Jahre die Defense getragen haben halt, ja. Gibt es auch heute noch, ja, ist schon so. Wir hatten ja leider einen ziemlichen Aderlass bei unseren Spielern. Dieses ganze Karussell durch den Nichterfolg letztes Jahr, durch Abstieg, durch ELF, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt hatte, die Crocodiles hatten wohl letztes Jahr noch 7 Starter vom letzten Jahr. Noch 7 Starter. Und natürlich bedienen die sich dann überall unten halt. Also leider sind jetzt auch so Jungs wie der Daniel Albrecht, Dennis Schwarz, spielen jetzt beim Kokos, ne? Das ist natürlich so eine Sogwirkung halt. Das wird sich auch alles wieder normalisieren, aber im Moment ist es schon ein ziemlicher Aderlass gewesen halt. Und da werden wir so
muss irgendwie gemacht werden bei den Jets, dass die Jugendspieler gehalten werden. Das muss irgendwie hingekriegt werden und das müssen die Alten machen, die etwas erfahrener sind. Die müssen die mit ins Boot holen. Genauso wie bei uns damals. Und wenn das geschafft wird, dann werden die Jets auch wieder auf einem guten Weg sein. Definitiv.
Ich glaube auch tatsächlich, dass, also die Jugendarbeit der Jets kann sich ja sehen lassen. Ne? Also, absolut. letztes Jahr hatten wir da zwei Meistertitel in den Jugendmannschaften. Wir haben von der U10 bis zur U19 rauf alles ohne Spielgemeinschaft besetzt. Du musst mal einfach mal die Tabellen durchlesen, wer alles in Jugendmannschaften die Spielgemeinschaften bilden muss. Von den Gamecocks bis über hier sogar die Panther haben Spielgemeinschaften, weil sie die Teams nicht vollbekommen. Das kriegen wir alles hin. Hm. Ja, aber natürlich, ja?
Ein Etienne Kessler, der beste Cornerback, ist in Langenfeld. Der Linus Schröter, oder wie er heißt, der beste Linebacker, ist nach Köln gegangen. Wenn man die Leute alle gehalten hätte können, ne? Also die haben natürlich ihren eigenen Willen, aber wenn man da hätte was aufbauen können, die alle zusammenhalten kann, dann kann da was ganz Tolles entstehen. Und das muss halt durch die erfahrenen Spieler gemacht werden.
Ne? Ja, ich meine, das sind, ich verstehe deine Worte, aber es ist natürlich immer schwierig, wenn in den Städten neben uns mit GFL, mit ELF und GFL2 geworben wird, aber uns durch dieses Ausbluten über die Jahre natürlich die Möglichkeit genommen wird, da mitzuhalten, ne? Weil die besten Spieler halt dann gehen, weil da können sie da schnell möglichst viel Fame machen. Das ist einfach schwierig. Ne? Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren anschließen können an die alten Zeiten, indem wir jetzt wieder, also ich kann dir sagen, dass in U19 und U16 jetzt schon echt viele richtige Talente spielen. Ja. Und ich habe auch bei der U13, bei meiner U10 jetzt schon Jungs, wo ich echt sage, hey, boah, ey, wenn ihr das schafft, durchzuhalten, ne? Ja. Aus denen werden richtige Knaller, ne?
Ja, wenn so früher mal anfängt, ne?
Ja. Also ich habe in der Defense bei meiner U13 zwei Jungs, das sind richtige Killer, ne? Das sind jetzt schon richtige Killer, ne?
Ich war ja auch mal 4 Wochen in Langenfeld. Da habe ich ja versucht, bin ich ja den Detlef hinterhergereist und musste nach 4 Wochen feststellen, das hat alles keinen Sinn. Diese weite Fahrt, der Carlo war zu dem Zeitpunkt auch da, ist auch gewechselt, ich glaube schon ein Jahr früher wie ich. Aber nach 4 Wochen war ich wieder in Troster. Hatte ich einen schwarzen Helm, dann habe ich ihn wieder umlackiert und dann ging Troster weiter. Ne?
Was ich eben auch fand damals, ist wirklich das Wort Family, war wirklich aber auch so, weil allein schon eben, bevor ich auch mit Mario und so hochgekommen bin in die erste, wir sind immer noch nach dem Training geblieben, haben euch zugeguckt und haben gedacht, boah, ich meine, hier der Uwe Wolf und der, ach du Kacke, ey, boah, sind die gut, ne? Und wirklich, wir haben euch verehrt, euch hier, den Klaus Settlmeier und so, ne? Und dann sind wir hochgekommen, das war so eine Ehre, und dann in dieser Familie zu sein und dann auch zum Beispiel diese ganzen Sachen, die dann gemacht wurden, dass du aufgenommen wurdest, weißt du, wie eine Rookie-Taufe und sowas, ne? Und so weiter und so fort und die ganzen Mannschaftstouren und das war einfach klasse, wirklich. Ja, also.
Auch viel mehr als ein Hobby, ne? Also wenn ich heute jemanden höre, Football ist ein Hobby. Nein, Football ist entweder alles oder gar nichts. So.
Ja, das auch das versuche ich meinen Jugendspielern schon zu vermitteln, dass wenn du so einer Mannschaft beitrittst, dass das riesige dämische Commitment, wie das auf Englisch heißt, also du gibst ein Versprechen ab halt und entscheidest dich dafür. Ja, und da musst du dann auch mal richtig bluten lassen. Das geht nicht nur ein bisschen oder 80%, das geht immer nur 100%. Ja,
dafür ist es auch viel zu gefährlich, oder? Also,
wenn man sich schon die ganze Zeit auf die Fresse haut, dann wenigstens mit Überzeugung, ne?
Ja, eben.
Und mit allem, was man hat.
Ja. Der Kopf ist eine Waffe, wie damals. Ne?
Heute ja nicht mehr.
Ja, heute darfst du nicht mehr.
Eine Story zum Armin. Man durfte ja damals im Kick-Off-Return-Team eine Wedge machen. Ne? Ihr könnt euch noch alle dran erinnern, oder?
Klar.
Ja. Immer der Wedge-Buster und er hatte immer das A-Game. Und es gab mal einen Tag, ich weiß nicht, gegen wen es war, dann ist der Armin in diese Wedge geflogen, hat irgendwie A und B gleichzeitig irgendwie dicht gemacht und der Typ ist aber dahinter weggelaufen und der Armin ist erst ohnmächtig geworden, als der Typ getackelt worden ist. Er war da out of order, aber erst nachdem der Typ am Boden war. Das war
also, so ist es richtig. Ja. Michel, hast du auch noch eine schöne Schote, die du so erzählen kannst? Das hören wir besonders
gerne. Ja, damals war ja auch immer, sagen wir mal so, Punt-Returner, Kick-Off-Returner, also Kick-Off-Returner vielleicht nicht ganz so, aber Punt-Returner sind ja auch immer ganz rar, ne? Weil das macht ja keiner gerne. Der Ball fliegt blöd und du musst ja schon ein bisschen auch was in der Hose haben, dass du das machen möchtest. Dann kam der Erik ja auch auf mich zu, dann so als erstes Jahr in der Herren. Ja, Mischa oder Michi, ich habe eine gute Idee für dich. Du machst Punt-Return. Ich so, was? Ich so, ja, komm, du machst das. Und ich muss auch wirklich sagen, bei den Jets wurde sich auch wirklich noch der Allerwerteste aufgerissen und vorgeblockt und konnte dann nochmal auch schauen, wenn du nicht direkt unter den Ball kamst, dass ich mal ein bisschen rollen lasse. Und die anderen dachten vielleicht schon, oh, der nimmt den wieso nicht auf? Und dann ging es doch noch eine Runde. Und ja, waren schon schon coole Zeit, ne? Mann, Mann, Mann.
Da warst du der große Meister dran, wirklich. Dem Gegner,
ja, das stimmt.
Lässt das Ding liegen und auf einmal zack, zack, da konnten die gar nicht so schnell gucken, da warst du schon durch, ja.
Ich muss auch sagen, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht und dank Erik, der hat das irgendwie erkannt, ich weiß nicht wie, aber ja, ich war...
Ja, das ist natürlich, ja, Erik ist lang genug dabei, um sowas auch mal zu sehen. Ich musste sehr lachen. Die
Tänzerhüfte.
Ja. Genau, die Hüfte von Spiche. Ja, er hat gestern mal ausgeholfen, mir bei der U10 mal einen neuen Spielzeug zu installieren. Und also er hat noch nie so kleine gecoacht. Und die U10er bei mir, das ist wirklich die Krabbelgruppe der Jets. Ne? Ja. Also wenn du jetzt so Erwachsene-Coaching oder auch von mir aus U19, U16 geworden bist, dann kommst du bei den ganz kurzen. Ne? Ich habe da 7-Jährigen mit dabei. Da bin ich teilweise froh, wenn die in die richtige Richtung laufen mir bald. Ne? Also,
das ist mehr Spiel, ne?
Ja, genau. Das wäre so ein bisschen fangen halt. Und ich hatte Erik gebeten, ich hatte mir überlegt, dass vielleicht so ein Option bei mir ganz gut käme in der Offense halt. Und ich sage, Erik, kannst du mir mal helfen, den zu installieren? Ich muss halt bei der U13 aushelfen. Vielleicht kannst du bei der U10 gleich mal vorbeischauen und den mal so zeigen, wie das gehen könnte mit so einem Option. Ne? Ich musste kurzfristig zu U13, weil da auch zwei Trainer ausgefallen waren. Und ich denke, jetzt geh mal rüber. Nicht, dass der Erik da schon weinend auf dem Platz liegt, weil er mit so kleinen Kindern nicht kann. Und ich sage, der kam mir dann aber schon gegen. Ich sage, und Erik, wie war's? Ja, ich, also, das ist ja schon speziell hier, ne? Also, war das. Aber mir macht es einen riesen Spaß mit den kurzen. Also, Stefan, ich kann gar nicht erwarten, wenn du da in ein, zwei Jahren auftauchst und mich unterstützt.
Ja, mal schauen.
Hast du denn zwei Jungs oder einen Jungs, ein Mädel? Oder?
Also der Tim ist ein Jahr jetzt oder wird jetzt ein Jahr und die Lina ist jetzt 4,5. Aber wenn die Lust hat, dann komme ich auch mit der Lina. Ich habe ja gehört, es können auch Mädchen mitmachen. Ne?
Wir haben bei der U10 haben wir 3 Mädels und bei der U13 immerhin noch 2 Mädels. Und das ist noch gar nicht übel. Ne? Das ist, also bei der U10 ist es tatsächlich so spielerisch, da macht dieser Unterschied noch nicht viel aus.
Also sind wirklich da sogar sehr Mädels schwierig. Weiter als die Jungs, oder nicht, in der Schulzeit?
Ja, so. Tatsächlich, also man muss sagen, kapieren tun die es teilweise sogar die Mädels schneller halt, das ist halt so, ne, bei den Jungs ist manchmal das Gefühl so, dass die machen dann so ihr Ding. Ja, die machen dann so ihr Ding, dann ist auch manchmal irgendeine Schnecke wichtiger. Ah, die Fußhupen. Ne.
Alarm im Haus.
Fußhupenalarm.
Genau.
Auch noch eine Geschichte, also als ich in der Jugend angefangen habe, wirklich ganz am Anfang, da waren wir auf der Burg dieser und da ist der Uwe Wolf fast an mir verzweifelt, mir den Linebacker-Stance beizubringen. Und jedes Mal im Training hat er mich wieder, mach den Stance, ich gehe in den Stance, schon wieder falsch. Und dann hatte der so eine Trillerpfeife und hat mich die ganze Zeit mit der Trillerpfeife geschlagen. Und irgendwann, diesen scheiß Linebacker-Stance. Und ja, also Uwe Wolf habe ich ganz viel zu verdanken auch. Und ja, für den Best Ball.
Die Jets allgemein in der Jugendarbeit damals, muss man schon sagen. Ne?
Ja, aber motivieren bis unter die Haarspitze. Ne? Also das war, wie wir da aufgelaufen sind, wir hätten alles auseinandergenommen für den.
Oder wo der dann einfach mal so 3 Timers hintereinander genommen hat, weil der uns zusammenscheißen wollte.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Weiß ich nicht mehr, ne? Vielleicht war das auch in dem Jahr, wo du schon weg warst, aber...
Auch ich stelle
jetzt auch alle 3 und jetzt macht ihr das vernünftig und wenn ihr das jetzt nicht macht, dann...
Drei Timeouts hintereinander, so eine Nummer habe ich auch noch nicht
gemacht. Der hat alle genommen für diese Halbzeit hintereinander.
Auch eine geile Geschichte. Da gibt es auch
die Story von Mario, ne? Als wir da in Gemünd vorher saufen waren. Und der
aber
Mario
nie gemacht, ne.
Und hast du auch gesoffen? Ne, du hast dich zurückgehalten, ne?
Ich habe nicht, nein.
Ja, und der Mario hat Vollgas gegeben und dann... hat er natürlich ein richtig geiles Spiel gemacht und der Uwe Wolf hat ihn nicht runtergenommen. Er hat ihn durch.
Aber in der Jugend, in der Herren hat er das auch nicht mehr gemacht.
Das war das erste und letzte Mal.
Ja, so war das früher, ne? Früher wurde auch gesagt, wenn du gesoffen hast, machst du am nächsten Tag ein richtig gutes Spiel. Das gilt natürlich heute nicht mehr für meine jungen Zuhörer. Wir saufen nicht vor dem Spiel. Das waren ja andere Zeiten. Wir sind ja ganz anders sozialisiert worden.
Das war auch nur der Mario, ne? Wollte ich nur nochmal sagen. Also erste Mannschaft und ich habe auch gesoffen, aber ich hatte danach kein Spiel, sondern nur der Mario hatte ein Spiel. Und der Michi hat sich das zurückgehalten.
Aber wer weiß, ich meine auch Jungs wie der Uwe Wolf. haben ja durchaus auch Jahre woanders gespielt und Kocke, da sind, haben dann ihren Weg zurückgefunden zu den Jets. Ja. Ich habe ja die gute Hoffnung, dass auch Jungs wie der Etienne oder sowas, dass die irgendwann wieder zurückkommen zu den Jets, ja, nach Hause finden und uns damit ihre Erfahrung unterstützen. Das kann auch dann nur gut tun. Auch, ich meine, auch so ein Input, wenn wir Jungs mal jahrelang in anderen Vereinen gespielt haben und bringen was mit, kann ja durchaus helfen. Ne?
Also muss ja, ja, wie sagt man so schön, nirgends ist so schön wie zu Hause.
ganz genau. Appetit kann man sich woanders holen, gegessen wird zu Hause oder wie war das? Ah nee, das war so ein Fremdgeherspruch, der passt nicht zum Sport. Halt, ja. Ja, der Klaus muss sich jetzt langsam verabschieden. Unser immer im Dienst seiner Sportdirektor und Coach wechselt jetzt gleich zum Coaches-Meeting.
Nein, zum Offense-Meeting, nicht zum Coaches.
Ah,
Offense. Also wir haben mit der ganzen Offense heute ein kleines Meeting.
Aber ja, dann
guckt ihr für mich hin. Rüttelt die Jungs mal wach.
Ja? Genau, jetzt wird der Plan besprochen fürs Wochenende.
Hauptsache, ihr habt einen Plan, ne?
Und möge, das möge hoffe ich auch. Genau. Möge die Macht mit uns sein.
Auf möge jeden Fall. Viel Erfolg.
Dankeschön. Macht es stark in eurer Familie. Ich nutze das mal kurz und gebe noch einen Ausblick. Es spielen nicht nur die Seniors am Sonntag in Bielefeld, sondern ich trete auch mit meinen Kurzen an. Am Sonntag spiele ich zuerst mit der U13 in Köln bei den Crocodiles. Puh, das ist echt so das dickste Brett. Also bei der U13 sieht es zumindest so aus, dass die beiden Kölner Mannschaften über allem schweben. Die schicken im Moment alle anderen 60-0 nach Hause halt. Also,
Autsch.
Ja, ich habe mal als Ziel ausgegeben, lass uns einen First Down machen, dann feiern wir den wie blöd, wenn wir das schaffen. Ja, ja, cool. die sind echt gut. Also die sind echt, also ich habe sie gescoutet und ich weiß, ich kenne das Gefühl, wenn man was gescoutet hat und denkt dann nur, ach du Scheiße. Ne? Also die können einfach alles. Also die haben einen kleinen, aber super wendigen Quarterback mit einem echt geilen Arm mit 12, ne? Also der das Feld richtig liest und die Bälle gut verteilt. Die dumme Sau kann auch noch selber gehen. Hat große, lange Receiver. Das ein Receiver, der ist mit 13 oder U13, also mit 12, ungefähr so groß wie ich, also 1,88 und läuft wie der Fußballer Thomas Müller. Da schlackern immer so alle Glieder weg, aber trotzdem dreht er sich auf einer Beefmarke, fängt den Ball und geht danach wie Schmitz Katze. Ne?
Hört sich ein bisschen an wie Gerrit, hä?
Ja, genau sowas. Ja, genau sowas. Also alles, was man nicht brauchen kann. Naja, wir werden es irgendwie aushalten. Ja. Mit der U10 geht es am Sonntag dann danach. Ich flitze also dann nach dem U13-Spiel von Köln nach Mönchengladbach. Da spiele ich dann mit der U10 ein Turnier. Wir spielen an dem Tag, ich glaube, gegen Mönchengladbach und auch die Crocodiles. Mit der U10 Mönchengladbach ist schlagbar. Die sind auf Augenhöhe. Die Crocodiles brauchen wir einen guten Tag, um die zu schlagen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und die U16 spielt nach uns in Köln auch gegen die Crocodiles. Nur die U19 hat am Wochenende spielfrei, sonst treten alle Mannschaften der Jets an. Mhm. Ja, mal gucken, was das Wochenende bringt. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir jetzt wieder ein richtig erfolgreiches Wochenende haben. Also die U16 hat das letzte Mal verloren, die U10 hat verloren, die U13 hat verloren, die Seniors haben verloren. Es kann eigentlich nur besser werden jetzt am nächsten Game Day.
Ja.
Ja, die Langhölzli ist hier. Habt ihr noch was in der Geschichtenkiste?
Ja, ich wollte einfach nur mal vielleicht was Allgemeines sagen zu allen Spielern, die noch Football spielen und so. Genießt einfach diese Zeit, weil ich bin jetzt auch im Alter mit 38, wo es nicht mehr geht und wo man irgendwo dann auch mal durch ist. Genießt jede Sekunde, weil es ist wirklich die geilste Zeit eures Lebens. Ihr spielt mit euren besten Freunden auf diesem Feld, ihr steht füreinander ein, ihr werdet hart getackelt, ihr steht wieder auf. Ja, ihr blutet, jetzt weint, ihr lacht zusammen. Deswegen genießt die Zeit, Jungs, und sucht euch einen verdammt guten Footballverein aus, wie zum Beispiel die Jets. Und gebt immer 100%.
Ja, so ist es.
Schöne Worte, Michi. Ja. Wenn du so ein ganz alter Mann bist wie ich, dann holst du nochmal ein bisschen Befriedigung über das Coachen zurück.
Ich habe es ja auch in der Schweiz schon. Letztes Jahr habe ich ein bisschen gecoacht. Bin aber wieder ein bisschen raus, weil ich dann wieder auch halb gespielt habe, halb gecoacht.
Was passiert dann? In der ersten Jahr passiert das nochmal. Auch das ist irgendwann vorbei, Michi.
Richtig, genau. Und ich muss da jetzt einfach nochmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und dann werde ich dann auch wahrscheinlich coachen. Leider nicht hier bei den Jets, aber dann wahrscheinlich in der Schweiz, ja.
Ich habe mein letztes Spiel mit 47 gemacht. Das war eindeutig ein paar Jahre zu spät. Aber
ich sag mal so, auf O-Line, D-Line, kannst du ja auch Football in der NFL spielen, die ja lange, ne? Also O-Line, D-Line. Aber Skills-Position ist da schon.
Ist auf jeden Fall richtig, aber ich kann dir versichern, dass mir mit 47 schon das Aufwärmen schwer gefallen ist.
Das glaube ich dir.
Oder das war eigentlich fast das Schlimmste immer. Ja.
Ja, eben, die Spiele sind ja das Schöne, ne? Aber die ganze Zeit, wie immer der selber kackt und so. Ne? Ja.
Das ging tatsächlich. Das Aufwärmen war immer schon echt fies. Dann kam das Spiel, das ging noch alles, ne? Aber die Regenerationszeit danach, mir taten die Knochen dann bis Mittwoch weh, wenn ich sonntags gespielt hatte. Ne? Und das habe ich irgendwann mal einsehen müssen, das geht nicht mehr. Und ich habe auch dann nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Also für die Seniors hätte es nicht mehr gereicht, nein. Ja. Aber bei der zweiten Mannschaft ging es dann noch so ein bisschen. Ja, Stefan, dein Bruder hat schon tolle Famous Last Words gefunden. Hast du auch noch welche?
Ja, was soll man dazu noch sagen? Also Football ist halt viel mehr als ein Hobby und entweder man spielt es komplett und gibt dafür auch alles und dann heißt es auch, dass man 3 bis 4 Mal die Woche noch in den Kraftraum geht und außerhalb des Trainings und vor allen Dingen auch die ganzen Spielzüge, was es heute alles gibt bei Huddle, dass man sich das anguckt und dass man weiß, was da los ist, weil meine Erfahrung war, irgendwann kommst du dahin, da hast du das Playbook verinnerlicht, dann weißt du, was am Spielfeld abgeht, was du lesen musst, welche Key-Reads du hast und dann kannst du erst richtig Football spielen. Dann weißt du erst,
richtig,
was Instinkt ist. Jetzt geht's da lang und da kannst du nur noch reagieren und wenn du noch über den Spielzug nachdenken musst, dann hast du schon verloren. Aber das kommt halt erst mit der Zeit und wenn du dich damit beschäftigst und wenn du dir die Plays anguckst und wir mussten ja damals immer Video vor, zurück, heute können die bei Huddle alles mit einem Klick, da wird von den Trainern alles reingemacht. Also besser geht's ja nicht. Ne? Und da muss man sich halt mit beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kennt man das Player im Vorhinein manchmal schon. Und dann kann man groß aufspielen. Und das ist mein Tipp, dass man eben nicht über den Spielzug nachdenkt, sondern dahin kommt, Instinkt-Football zu spielen. Dass man wirklich nur noch reagiert. Jetzt geht's da lang und ab. Ne?
Und, ja. Das ist, also du bist vollkommen richtig. Das ist halt das, was die Geduld fehlt oft meinen Jugendspielern. Ja, die natürlich da ankommen und wollen sofort zocken. Ich sage, nee, Jungs, ihr müsst erstmal 200.000 Mal das gesehen haben. Dann denkt, genau was du sagst, ihr denkt nicht mehr nach, ihr habt dann Instinkt da. Ne? Ja. Übrigens ganz schwierig. Wir haben dieses Jahr mit der U13 die erstes Mal jetzt auf 9er-Tackle umgeschaltet. Wir haben vorher die Jahre 5er-Tackle gespielt. Mhm. Und du glaubst gar nicht, die Veteranen, die haben es schwieriger als die Neuanfänger, weil die haben Instinkte, die jetzt beim Neuner-Tackle überhaupt nichts mehr nutzen.
Komplett anders aus, ja.
Ja, auf einmal hast du Sachen wie Outside Contain und musst irgendwelchen Gap-Blocks folgen und du kannst nicht mehr, beim Fünfer-Tackle brichst du einen Tackle und bist danach im Open Field. Ja. Beim Neuner-Tackle kommt auf einmal nochmal 2 Linebacker angeflogen. Ne? Ja, kennen die nicht, ne?
Also Football ist ja wirklich, ich sag mal, kompliziert. Es ist kompliziert. Und du musst in deinem Kopf wissen, was passiert hier gerade? Ist das ein Pull oder was auch immer? Und was ist dann meine Aufgabe? Kommt der Flow zu mir? Geht der Flow weg? Welches Gap habe ich dann? Und das muss alles in dir drin sein. Das musst du nur Klick machen. Und dann kannst du erst richtig Football spielen. Und das hat bei mir aber auch jahrelang gedauert. Also mit Detlef in den letzten 2 Jahren vielleicht. 2006, 2007. Und dann kam ja der Tom Manns als Coach, danach der Javan Leonard. Also wenn du mal siehst, unter was für Coaches ich trainieren durfte, das ist einfach nur toll. Ne? Also ja.
Ich glaube, die ersten 8 Jahre meiner Karriere habe ich nicht ein Training verpasst. Ne? Da musstest du mir schon ins Bein schießen,
damit
ich
ins Training gegangen bin. War bei uns auch so. Geburtstage, egal was. Auch hier meine Eltern haben gesagt, egal, ihr müsst nicht kommen, geht aufs Training. War Priorität die Nummer 1.
Ja, aber das ist auch der einzige Weg, das auch wirklich gut zu machen.
Ja, absolut.
Du musst alles aufsaugen, alles mitnehmen, ansonsten wirst du es nicht schaffen. Ja. Und die anderen sind einfach besser. Und damit wird sich ja nicht zufrieden geben, dass du einfach das Schlechtere bist.
Ja, voll.
Ja, ihr zwei Gebrüder Langhölzli, es war sehr unterhaltsam, kurzweilig mit euch. Wir haben die Sendezeit schon wieder überschritten. das ist ein gutes Zeichen. Hat Spaß gemacht mit euch.
Super.
Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Ihr habt schon beide viele Worte gefunden, aber habt ihr noch ein paar letzte Worte?
Eins würde ich gerne wirklich noch sagen. Ich möchte ganz herzlich den Gerrit grüßen, weil der Markus es vergessen hat. Und da war der Gerrit echt sauer. Hallo Markus, hallo Gerrit.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Eine Sendung aus der Reihe ohne meinen Co-Moderator Butch. Ich kam ungewöhnlich viel zu Wort heute. gefiel mir auch ganz gut. Adet Jod, schwenkt Hut, knallt die Butzfort. Wir sehen oder wir hören uns nächste Woche.
Ciao. Ciao.